Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Auf den ersten Blick und vielleicht auch auf den zweiten wirkt diese Jahreslosung erstmal sehr allgemein. Diese Jahreslosung braucht ein bisschen Futter, finde ich. Und dieses Futter, um die Jahreslosung überhaupt verstehen und einordnen zu können, liefern die Verse, die rund um diese Jahreslosung stehen. Und in diesem Abschnitt, wo die Jahreslosung steht, ist der Vers der Jahreslosung der Kernsatz. Denn er fasst gewissermaßen das, was die Verse vorher sagen, zusammen mit kurzen Worten. Siehe, ich mache alles neu. Was genau da eigentlich neu wird und gemacht wird, das lesen wir in den anderen Versen, die ich jetzt auch mit vorlese. Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und er wird abwischen jede Träne von ihren Augen. Es wird mehr sein und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sagt, schreib, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Vor kurzem ist mir so ein Set zum Wachsgießen in die Hände gekommen. Manche kennen das vielleicht eher noch als Bleigießen. Diese Sets wurden ja Silvester massenweise verkauft. Das haben vielleicht auch manche andere von euch gesehen. Scheinbar ist das für viele an Silvester so ein gängiger Brauch, um auf diese Weise irgendetwas über die Zukunft herauszubekommen. Sie schmelzen dafür so ein kleines Stückchen Wachs auf einem Löffel und dieser flüssige Wachs wird dann in ein kaltes Wasser gekippt und aus diesem schrumpeligen Gebilde, was dann entsteht, erhofft man, dass man irgendwas über seine Zukunft erfahren kann. Jeder mit gesundem Menschenverstand müsste da eigentlich direkt sagen, habt ihr sie eigentlich noch alle? Was soll denn da bitte bei rauskommen? Und trotzdem werden diese Sets scheinbar massenweise gekauft. Ich habe sie fast in jedem Geschäft gesehen die letzte Zeit. Es zeigt mir, was für eine große Sehnsucht wir Menschen danach haben, etwas über die Zukunft herauszubekommen. Oft wird mit diesem sehnsuchtsvollen Blick, etwas über die Zukunft herauszubekommen, auch das Buch der Offenbarung gelesen. Aber die Offenbarung wurde von Johannes nicht geschrieben, um uns eine möglichst genaue, detaillierte Vorhersage über die Zukunft abzugeben, sondern sie wurde in erster Linie geschrieben, um Christen zu trösten, um Christen Hoffnung zu geben. Denn die Umstände zur Zeit von Johannes waren alles andere als glücklich. Denn es war die Zeit der ersten großen Christenverfolgung. Menschlich betrachtet war da nichts, aber auch gar nichts Gutes zu erwarten in dieser Zeit. Auch Johannes selbst war schwer getroffen. Weil er sich zu Jesus bekannt hatte, saß er im Gefängnis auf der einsamen Insel Patmos. Mitten in dieser hoffnungslosen Zeit will er mit dem Buch der Offenbarung diesen vielen verfolgten Christen seiner Zeit Trost und Hoffnung geben. Das ist sein Anliegen. Und auch wenn wir heute nicht verfolgt werden, glaube ich, dass auch wir Hoffnung brauchen. Spätestens, wenn wir die Nachrichten einschalten, ist das mein Eindruck. Wir brauchen Hoffnung. Und deswegen will ich fragen, worauf können wir eigentlich hoffen? Wo steckt in der Jahreslosung Hoffnung für uns? Und mir ist aufgefallen, in jedem einzelnen Wort der Jahreslosung können wir etwas von dieser Hoffnung entdecken, die uns gegeben ist. Im Deutschen besteht die Jahreslosung aus 5 Worten, im Griechischen sind es nur 4 Worte. Idu, poio, panta, keiner. Die Wortstellung ist ein bisschen anders, aber ich wollte das mal so, dass man sieht, welches Wort was bedeutet. Und wir sehen da, ich mache ist im Griechischen ein Wort, poio. Lasst uns diese 4 Worte Wort für Wort mal anschauen und entdecken, worauf wir hoffen können. Und ich werde, anders als erwartet, hinten anfangen. Mit dem Wort neu. Siehe, ich mache alles neu. Denn das ist in meinen Augen erstmal das Wichtigste, was wir zu klären haben. Was ist eigentlich das Neue, was hier versprochen wird? Wir hoffen ja gerade am Jahresanfang, dass Dinge in dem kommenden Jahr jetzt anders und neu werden. Aber was haben wir da eigentlich im Kopf? Wir denken dabei vielleicht daran, dass wir jetzt im neuen Jahr endlich mal sportlicher werden. Oder ja, dass wir ja neue Menschen werden, die mal richtig wieder schön aus der Wäsche rausgucken. Oder wir hoffen darauf, dass es endlich Sozialreformen gibt. Eine neue Rentenreform, eine neue Pflegereform wäre auch nicht schlecht. Also Hauptsache, unser Wohlstand soll gesichert sein. Vielleicht hoffen wir, dass Menschen und Länder neue Schritte aufeinander zugehen, sodass endlich Frieden neu einkehrt in der Welt, dass zerstörte oder besetzte Länder endlich wieder neu aufgebaut werden können. Hier merken wir, es besteht die Versuchung, in das Neue, das uns hier in der Jahreslosung versprochen wird, das hineinzulesen, was wir uns gerade jetzt am Jahresanfang wünschen. Schon vor 2000 Jahren war es so, dass Menschen in der Versuchung standen, das von Jesus zu fordern und zu erwarten, was sie sich gewünscht haben. Nämlich einen politischen Umsturz, dass er endlich sie von der römischen Besatzungsmacht befreit, dass er Frieden und soziale Reformen für das ganze Land bringt. Wenn wir die Jahreslosung lesen, siehe, ich mache alles neu, sind auch wir versucht, Jesus vielleicht zu einem Sozialreformer zu machen. Oder einfach zu jemandem, der stumm unsere Wünsche erfüllt, die wir halt eben am Jahresanfang so haben. Aber Jesus hat schon damals nicht den Wünschen der Menschen entsprochen und den politischen und sozialen Umsturz gebracht. Nicht alles so gemacht, wie die Menschen gewünscht haben. Und auch im Jahr 2026 wird Jesus das nicht tun. Auch wenn wir es so gerne hätten, dass er so vieles mal richtig auf den Kopf stellt. Endlich überall Frieden. Endlich ein neuer, durchtrainierter Mensch werden. Endlich neuer, sicherer Wohlstand für uns alle im Land. Aber all das wird uns nicht versprochen mit dem Satz, siehe, ich mache alles neu. Was ist dann bitte mit dem Neu gemeint? Was das Neue ist, das Gott schenken wird, wird in den Versen davor erklärt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Hier wird deutlich, das Neue, das Gott schaffen wird, und auf das wir hoffen dürfen, ist eine neue Erde, in der Gott ganz bei uns wohnen wird. Das ist das Entscheidende, dass die Beziehung zwischen Gott und uns auf eine ganz neue Ebene gebracht wird. Das war schon das Ziel, warum Jesus gekommen ist. Nicht um die Römer zu vertreiben, nicht um Sozialreformen zu bringen, sondern um die Trennung zwischen Gott und uns Menschen zu überwinden. Und das hat er am Kreuz vollbracht, aber in der vollendeten, völligen Gemeinschaft mit Gott zu leben, das steht seitdem noch aus. Und genau das ist das Neue, was uns hier jetzt versprochen wird. Gott kommt in der neuen Welt zu uns, um zu bleiben, um bei uns, ganz bei uns zu sein und zu bleiben. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Ja, richtig gehört, hier steht der Plural. Und das ist nämlich auch neu. Gott wird dann nicht nur bei seinem Volk wohnen, sondern bei seinen Völkern. Das heißt, die Menschen der neuen Erde werden aus allen Nationen, Stämmen und Völker kommen. Sie alle werden Gemeinschaft mit Gott haben. Und diese intensive Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, die wird dann auch was verändern. Denn wo Gott ist, gibt es keinen Tod und es gibt auch keine seiner Vorboten mehr, kein Leid, kein Geschrei mehr. Und wo noch geweint und geklagt wird, da kümmert sich Gott selbst darum, die Tränen zu trocknen. Und er wird abwischen, jede Träne. Tod wird nicht mehr sein und kein Leid und kein Geschrei und keine Mühsal wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Das ist das Zielbild. Das ist das Neue, was Johannes uns hier vor Augen malt. Welche Hoffnung steckt also in diesem Neu, in dem Wort Neu? Es steckt nicht die Hoffnung darin, dass alles, was wir uns so für morgen und übermorgen wünschen, sich erfüllt und neu wird. Sondern der Kern unserer Hoffnung ist, dass wir auf eine neue Welt hoffen dürfen, in der Gott bleibende, vollendete Gemeinschaft mit uns hat und in der endlich heil werden kann, was in dieser Welt noch nicht heil geworden ist. Das ist das Neue, was uns in der Jahreslosung angekündigt und versprochen wird. Und bei allem, was wir an Schwerem und an Hoffnungslosen in unserem Leben erleben, wir dürfen wissen, darauf gehen wir zu, auf diese Gemeinschaft mit Gott. Kommen wir zum nächsten Wort, alles. Siehe, ich mache alles neu. Zunächst einmal heißt alles, wenn Gott diese Erde neu macht, ist alles, wirklich alles dabei mit eingeschlossen. Die gesamte Schöpfung wird von Gottes Heil umfasst sein. Gott verspricht hier eine eindeutig universale Erneuerung von allem. Alles wird neu. Es geht also in diesem Vers der Jahreslosung nicht nur um eine Hoffnung für mich privat, also dass ich irgendwann mit meinem Jesus in einer neuen Welt sitze. Nein, die Vision von Johannes hat einen kosmischen Horizont, dass nicht nur die Existenz von einzelnen Personen sich verwandeln, sondern dass alle Umstände sich radikal verändern. Auch alles systemische Elend in dieser Welt. Alles, was hier ist an Verstrickungen und an Missständen gibt, an denen Gottes gute Schöpfung gerade krankt, alles wird grundlegend erneuert werden. So groß und so weit ist unsere Hoffnung. Es ist nicht nur eine Hoffnung für mich privat. Siehe, ich mache alles neu. Wenn in Gottes neuer Welt nun alles neu wird, heißt das automatisch, alles Alte ist weg. Es ist spannend, wie dieser Prozess beschrieben wird in Vers 2. Ich sah ein neues Jerusalem vom Himmel herabkommen, von Gott her. Wenn wir in diesem Bild bleiben, kommen also nicht wir irgendwo in den Himmel, sondern da ist etwas ganz Neues, was Gott vorbereitet im Himmel, mit dem er dann auf die Erde herabkommt. Das ist irgendwie ganz anders, wie ich es mir oft vorstelle. Gott kommt mit etwas, was er im Himmel vorbereitet, zu uns auf die Erde herab. Aber Achtung, das wird nicht so sein wie jetzt am Wochenende, wo der Schnee vom Himmel gefallen ist und hier in Vohwinkel auf einmal alles so ein bisschen wie im Märchenland aussah. Nein, dieses neue Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, wird nicht wie so eine schöne, dicke Schneedecke sein, die sich über die alte, dreckige Welt legt und dann sieht alles für eine Weile mal ganz schön aus, wie so eine weiße Zauberlandschaft. Aber dann, wenn es taut, kommen auf einmal die Hundehaufen wieder heraus. Nein. Das neue Jerusalem ist anders. Die neue Welt Gottes bringt eine grundlegende Veränderung der alten Welt. Daran lassen die vorangehenden Verse keinen Zweifel, wenn gesagt wird, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und dann Vers 4, denn was zuerst war, ist vergangen. Die neue Welt ist also nicht einfach nur eine Welt, wo auf einmal jetzt lauter gute Menschen drin sind, die es endlich schaffen, auch richtig zu leben und alles richtig zu machen und sich nicht mehr zu streiten und wo endlich der Wohlstand für alle gesichert ist. Nein, es braucht dafür eine komplette Verwandlung dieser Welt. Gott muss alles komplett erneuern, sonst wird diese Welt nicht umfassend gut werden. Aber wie ich schon mal in meiner Predigt am zweiten Advent gesagt habe, bedeutet das nicht, dass Gott die alte Welt einfach abreißen und zerstören will, sondern er wird die alte Welt zum Ziel führen. Er wird sie vollenden. Und genau das wird auch in diesem Bild von dem neuen Jerusalem deutlich, das auf die Erde herabkommt. Das zeigt nämlich dieses Bild, diese Erde wird nicht einfach ausgelöscht, in die Tonne getreten, weil es ja alles zu nichts taugt, sondern auch wenn die Welt bei ihrer Vollendung total verwandelt werden wird, wird dabei auch etwas von dem alten Bestand haben. Was genau dafür die Ewigkeit Bestand hat, das können wir Menschen nicht beurteilen. Vielleicht sind es die Momente, in denen wir nicht nur von der Liebe geredet haben, sondern auch die Liebe gelebt haben. Aber wahrscheinlich sind es ganz andere Dinge, als wir oft denken. Vielleicht sind es gerade die Dinge, die für uns Menschen gar nicht so von Bedeutung sind. Es kann sein, dass wir bei so manchem, was wir toll gemacht haben und wo wir stolz drauf sind, wir uns am Ende wundern, dass es doch irgendwie gar keinen Bestand hatte für die Ewigkeit. Denn fest steht, was Bestand hat für die Ewigkeit. Das entscheidet allein Gott in seiner Gnade. Es wird nur durch Gottes Gnade möglich, dass überhaupt irgendetwas Bestand hat. Und das heißt, vielleicht nimmt Gott etwas von dem, was wir getan oder gemacht haben in unserem Leben, aber er nimmt es einfach, weil er uns liebt, weil er gnädig ist. Nicht, weil das so überragend und so toll ist, was wir da gemacht haben. So ein bisschen so wie vielleicht bei einem Vater, der das gemalte Bild von seiner Tochter annimmt, wertschätzt und achtet, nicht weil das Bild so perfekt ist, sondern einfach weil er sein Kind liebt. Welche Hoffnung steckt also darin, dass Gott alles neu macht? Das Wort alles zeigt, wir haben die Hoffnung, dass Gott diese alte Welt nicht nur übertüncht mit einer weißen Schneedecke und unter der Oberfläche bleiben alle Kämpfe und Nöte eigentlich bestehen. Sondern nein, die Welt wird er grundlegend verwandeln und neu aufstellen. Aber Teil dieser Hoffnung ist auch, dass Gott seine erste Schöpfung nicht vollständig auflöst, sondern dass er seine Schöpfung grundlegend und radikal erneuert und vollenden wird, sodass wir nicht mehr wiedererkennen werden. Das im Deutschen zwei Worte sind. Ich mache. Siehe, ich mache alles neu. Kein anderes Bibelwort wie das der Jahreslosung passt wahrscheinlich so gut zum Jahresanfang. Denn gerade am Jahresanfang wünschen wir uns, dass sich Dinge verändern im Leben. Aber jetzt Achtung, im Dezember 2025 kam heraus, die meisten erwarten gar keine Veränderung für das Jahr 2026. Viele haben schlicht einfach keine Hoffnung, dass sich da wirklich was ändern wird. Und ganz ehrlich, ist das nicht die realistische Sicht auf die Dinge? Wir schaffen es doch nicht einfach, alles neu zu machen, wenn wir ehrlich sind. Wir sind doch durch unsere Geschichte, durch unsere Biografie, sind wir doch geprägt. Wir können doch nicht aus unserer Haut heraus. Und auch in unserer Gesellschaft gibt es einen ziemlich klaren Rahmen für alles. Da kann ich doch nicht einfach sowas ändern. Okay, Gott sei Dank gibt es trotzdem manchmal immer wieder auch, dass was Neues entsteht in dieser Welt, in unserem Leben, auch in der Gemeinde Jesu. Ich denke zum Beispiel daran, dass wir in den nächsten Monaten hoffen, eine neue Arbeit für die Preteens zu starten. Also es ist gut, dass immer wieder auch was Neues aufblüht. Und dass es auch persönliche Durchbrüche gibt. Aber es gibt eben Momente und nicht wenige, wo wir mit unseren Chancen und mit unseren neuen Versuchen, mit unseren neuen Anläufen und Erfindungen nicht weiterkommen, weil wir dieser Welt und unserer Biografie verhaftet bleiben. Oder weil wir schlicht nichts mehr haben, was wir dem Schmerz und dem Leid dieser Welt noch entgegenhalten können. Aber jetzt sagt da jemand in der Jahreslosung, nicht du musst das machen, sondern ich mache das. Also nicht, jetzt seh mal zu, dass du dich änderst oder mach du bitte hier mal alles neu. Nein, Gott spricht, ich mache alles neu. Das ist der große Zuspruch, der in der Jahreslosung steckt, dass nicht wir das Neue schaffen müssen, sondern dass Gott es tut. Und ganz ehrlich, wir sind darauf angewiesen, dass Gott das Neue schafft. Auch wenn, Gott sei Dank, hier und da immer wieder Neues aufblüht. Ja, aber unsere menschlichen Kräfte, unsere biografischen Spielräume, die sind so oft begrenzt, dass das immer Stückwerk bleiben wird, was wir hier an neuen Sachen machen. Aber wir dürfen da eben wissen, da es wartet etwas auf uns, das wir nicht mit unserer Kraft schaffen können und müssen. Es wartet etwas auf uns, was so groß und so allumfassend ist, dass es die Grenzen unserer menschlichen Fähigkeiten weit übersteigt. Eine neue Welt, die der lebendige, dreieinige Gott vorbereitet und schafft. Und deswegen wird diese neue Welt kommen. Und deswegen gehen wir darauf zu, egal wie viel Kraft wir haben, egal wie viel wir dazu beisteuern können, egal wie viel wir selbst es schaffen, neu und anders zu leben, wir gehen dieser neuen Welt entgegen. Denn sie ist nicht abhängig von unserem Tun und von unserer Kraft. Das ist die Hoffnung, die wir haben und die in dem Ich mache steckt, dass Gott spricht. Wenn Gott die neue Welt schafft, was bleibt dann eigentlich noch für uns zu tun? Warum sollten wir noch versuchen, ethisch gut zu leben, wenn klar ist, dass Gott am Ende die große, allumfassende Veränderung schaffen wird? Können wir uns dann eigentlich zurücklehnen? Gott macht das doch. Dazu ein kurzes Beispiel von dem Schweizer Theologen Karl Barth. Er sagt, es ist so, wie wenn früher in der Schweiz ein großer Zirkus in die Stadt kam. Wenn so ein großer Zirkus in die Stadt kam, dann war das ein riesiger Umzug. Da wurden Tiere mitgebracht. Artisten, Zelte wurden aufgebaut, Wagen kamen und so weiter. Aber schon Wochen bevor der große Zirkus in die Stadt kam, ging ein einzelner jonglierender Clown über die Dörfer, um die Ankunft dieses Zirkus bekannt zu machen. Dieser Clown war natürlich kein Vergleich mit diesem riesigen Zirkus, mit dem, was der große Zirkus da alles zu bieten hatte. Aber auch der Clown musste schon ein bisschen was machen. Jonglieren oder sonst irgendwas, wenn er über die Dörfer ging. Er musste das machen, sonst wäre er nicht glaubwürdig gewesen. Dieser Clown, der über die Dörfer geht, das sind wir. Das bin ich, das seid ihr. Und ich mag diesen Gedanken sehr, dass wir wie so ein Clown sind, der mit so 2,5 Bällen über die Dörfer geht. Denn ehrlich gesagt ist doch das, was wir, was ich Gutes tun können, ziemlich lächerlich und klein. Es ist kein Vergleich zu dieser neuen Welt Gottes, die Gott schaffen wird. Und vielleicht denken wir manchmal, ja wow, was habe ich da geschafft? Aber im Vergleich zu dem, was Gott tut und was Gott tun wird, ist das ein Witz. Wo auch Gott vielleicht manches Mal schmunzelt. Aber, und das ist jetzt so wichtig, das Beispiel von dem Clown zeigt, es ist trotzdem nicht unbedeutend, was wir tun, wenn wir Veränderungen anstoßen, wenn wir Gutes tun, wenn wir neue Schritte wagen. Es ist nicht unbedeutend. Ja, es ist wirklich nur ein lächerlich bescheidener Beitrag. Aber das hält den Clown nicht davon ab, dass er seinen Beitrag bringt. Auch wenn er weiß, dass der große Zirkus in der Stadt ihn bei weitem in den Schatten stellen wird, wenn er kommt. Trotzdem zieht der Clown fröhlich und gelassen über die Dörfer und weiß, dass sein Jonglieren oder seine kleinen tollpatschigen Kunststücke ein wichtiger Beitrag sind. Und wenn er nur auf einem Bein hüpft. Ist das nicht ein wunderbares Bild? Wie hoffnungsvoll ist eine Welt, wo in jedem Dorf ein Clown auf einem Bein hüpft und mit dem, was er tut, fröhlich und vergnügt auf Gottes neue Welt hinweist. Siehe, ich mache alles neu. Gott fängt also damit schon heute an. Er macht hier und dort in dieser Welt schon Dinge neu. Durch seine Leute, durch seine Clowns, die unterwegs sind. Und am Ende müssen wir uns fragen, sind wir eigentlich offen für das Neue, was Gott tun möchte? Oder wäre es uns vielleicht lieber, wenn alles beim Alten bleibt? Wenn wir uns die Welt um uns herum anschauen, ist klar, dass wir als Gemeinde Jesu wahrscheinlich Punkte, die wir mit der Zeit sehr lieb gewonnen haben, neu überdenken müssen. Und vielleicht mag uns manches Neue lächerlich vorkommen, aber vielleicht ist gerade das, was Gott heute neu durch seine Gemeinde tun möchte, damit noch mehr Menschen von seiner Hoffnung hören. Und damit sind wir bei dem letzten Wort. Siehe, ich mache alles neu. Denn die Frage ist, siehst du es? Siehst du die Hoffnung am Ende des Horizonts, die neue Welt, in der alles in Ordnung kommen wird, weil Gott ganz nah bei uns wohnen wird? Und siehst du gleichzeitig auch das Neue, das Gott gerade jetzt tut? Das er tun möchte durch andere Menschen, aber auch durch dich und durch mich. Siehst du diese kleinen Anzeichen der neuen Welt, die uns im ersten Moment vielleicht lächerlich vorkommen wie so ein Clown, aber die Hoffnung auf mehr machen? Siehst du das? Gott spricht, siehe, ich mache alles neu und ich fange heute damit an. Amen.